Guten Tag und herzlich willkommen zur Sendung Osmose. Osmose bringt wieder Beiträge freier Radios euch auf die Ohren. Diesmal sind es zwei. Der eine ist überschrieben Baden-Württemberg als olivgrünes Musterländle vom Radio Antimilitarista aus Tübingen. Gefolgt vom Onda Info Magazin, ein Magazin über Lateinamerika.
Wir haben von der IMI aus uns ja schon logischerweise, da wir in Baden-Württemberg ansässig sind, öfters mit Rüstung in Baden-Württemberg beschäftigt. Das ist sozusagen hier der erste größere Wurf Rüstungsatlas von 2012, dann von 2017 nochmal ein Rüstungsatlas Baden-Württemberg und natürlich auch im Handbuch Rüstung von 2022 spielt Baden-Württemberg eine wichtige Rolle. Wenn ihr euch das anschaut, seht ihr, dass natürlich fast überall irgendwo, und das ist 2017, heute sieht es nochmal anders aus, Rüstungsunternehmen auch angesiedelt sind. Aber es gibt schon zwei Ballungsräume, das ist einmal rund um den Bodensee und einmal sagen wir mal, im Großfeld von Stuttgart. Mari hat es ja gerade schon angedeutet, eigentlich ist ja Militärrüstung und sonst was weitgehend Bundessache. Das ändert sich gerade aber. Und vor allem zwei Bundesländer liefern sich wirklich ein hitziges Kopf-an-Kopf-Rennen, sozusagen sich an die Spitze der Top-Länder in dem Bereich zu setzen. Das ist Bayern und Baden-Württemberg. Ich habe es mir mal angeschaut, wo zumindest ich meine, dass alles von Landesseite Baden-Württemberg ganz relevant im Militärbereich gerade agiert wird. Finanzen, Operationsplan Deutschland, Rekrutierung, Liegenschaften, Rüstungsindustrie. Und Mari geht ein bisschen noch auf Forschung und Palantir ein. Finanzen mutet erstmal seltsam an, die Aufstellung des Bundeshaushaltes ist Bundessache. Es ist trotzdem relevant, weil, das wissen alle, da gehe ich jetzt gar nicht so genau drauf ein, es wurde ja beschlossen, ein spektakulärer Anstieg des Bundeshaushaltes, der, sagen wir mal, von rund 51 Milliarden und plus Sondervermögen und sonst was im letzten Jahr 90 Milliarden auf über 170 Milliarden 2029 steigen soll. Dafür bedurfte es der Aussetzung, der nochmaligen Aussetzung der sogenannten Schuldenbremse im Grundgesetz. Und das wiederum bedurfte nicht nur einer Zustimmung des Bundestages, sondern am 21. März auch einer Zustimmung des Bundesrates. Und insofern ist hier auch Baden-Württemberg mitschuldig an dieser Entscheidung, weil die schwarz-grüne oder grün-schwarze Regierung mit großer Begeisterung übrigens hier den Weg für diese Erhöhung freigemacht hat. Mari hat vorhin schon bei der Kundgebung die Regierungserklärung von Kretschmann im Juli 2025 erwähnt. Das ist wirklich eine Blutschweiß- und Tränenrede gewesen. Komme ich deswegen ein paar Mal irgendwie drauf zurück. Zum Geld, irgendwie ist es nur völlig klar, dass Kretschmann sich da mit Haut und Haar hinter diese Erhöhung verschrieben hat und damit auch der Beschlusslage des Grundgesetzes dahingehend zu ändern. Übrigens zeitlich und in der Höhe unbegrenzt. Ne? Das ist ja wichtig. Das kriegst du nie wieder eingefangen, weil für eine Änderung dessen bräuchst du wieder eine Grundgesetzänderung, der die Union nie zustimmen wird. Herzlichen Dank an Grüne und Sozialdemokratie dafür. Das heißt, beschlossen wurde Aussetzung der Schuldenbremse für alles über 1% des Bruttoinlandsprodukts. Und damit frei eine Beschlusslage im Juni 2025 für ein neues NATO-Ausgabenziel, spätestens 2035 5% des Bruttoinlandsprodukts für Militärausgaben aufzuwenden. Das wären rund 40% des Haushaltes, 41%, nur fürs Militär und nichts anderes. Es ist relativ klar mit den Steigerungen jetzt, die Kommunen krebsen, wir hatten es gerade von den Streichungen der Buslinien etc., krebsen jetzt schon pfeifen auf dem allerletzten Loch. Das wird natürlich nicht besser. Dadurch hat diese Entscheidung natürlich kommunale Auswirkungen. Weitere Auswirkungen, auch Baden-Württemberg ist ein Auflaufland für den Transport und die Durchleitung von Soldaten, Soldatinnen und Material an die russischen Grenzen. Organisiert übrigens sozusagen in der Organisation den Hintransport sozusagen so rum, kannst du sitzen bleiben, Mari. Und in der Idee auch den Rücktransport übrigens von Kriegsgefangenen und Verletzten aus dem Krieg. Das ist das, was gerade unter dem Stichwort des Operationsplan Deutschland geübt wird. Und da ist relevant, dass vor allem mit zivilen Akteuren zusammengearbeitet wird, und zwar kommunalen Akteuren, die sozusagen jeweils vor Ort die Durchleitung organisieren sollen. Ein weiterer Bereich, den Baden-Württemberg irgendwie freigemacht hat im Bereich des Aufmarsches, ist, es ist eines von inzwischen, ich glaube, 7 Bundesländern, was Militärkonvois jetzt schon in Friedenszeiten einen Freifahrtschein gegeben hat. Früher musste man die noch anmelden. Wie ihr seht, jetzt muss man die nur noch ankündigen. Was eine erhebliche Vereinfachung ist, da einfach mit dem Militär durchzufahren. Weiter Bereich ist der gesamte Bereich Rekrutierung. Das haben die meisten von euch mitgekriegt. Deutschland hat der NATO neue personelle Planziele zugesichert. Aktuell, jetzt sind es ein bisschen mehr, hat die Bundeswehr rund 180.000 aktive Soldatinnen und Soldaten, jetzt sind es vielleicht 183, 184. Ursprüngliches Planziel war 203.000 zu kommen, jetzt neues Planziel ist es, auf 260.000 aktive Soldatinnen und Soldaten zu kommen und die Reservisten von 50 auf 200.000 zu erhöhen. Das ist der Hintergrund für diesen neuen Wehrdienst, der jetzt eingeführt worden ist, mit den Musterbriefen an alle in Frage kommenden Jugendlichen, gerade aktuell des Jahrgangs 2008, mit der Verpflichtung für männlich gelesene Jugendliche, sich da gefälligst zu melden, und eine, korrigiere mich, Musterungspflicht ist es jetzt gerade schon, ja, die im Augenblick, weil man das ja ab 2011 flächendeckend abgewickelt hatte, werden jetzt die Musterungen zentral im Karrierecenter der Bundeswehr in Stuttgart über die Bühne gewickelt. Das ist also ein weiterer Bereich, wo das Land involviert ist. Also nicht nur meine Prognose ist, sie werden über diesen ja noch weitgehend freiwilligen neuen Wehrdienst nicht ansatzweise an die Soldatinnen und Soldaten gelangen, wie sie sich erhoffen. Das heißt, man steht dann vor einer relativ, einmal vor einer Wiedereinführung der Wehrpflicht und vor neuen Rekrutierungsmaßnahmen und Werbemaßnahmen noch größeren Ausmaßes. Auch hier sind die Grünen und Kretschmann relativ weit vorne, indem er irgendwie die Besuche irgendwie der Bundeswehr an Schulen ausbauen will. Und das ist relativ klar, da passen CDU und Grüne inzwischen wie Arsch auf Eimer. Die wollen das natürlich in der Union und der CDU dann genauso. Das ist also auch relativ egal, ob du Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz da inzwischen hast in den Bereichen. Das ist also ein weiteres Feld, wo nochmal mit einer Verschärfung zu rechnen ist. Eine große Baustelle, das haben vielleicht einige mitgekriegt. Oktober letzten Jahres kündigt die Bundeswehr an, 187 eigentlich für eine Rückabwicklung vorgesehene Liegenschaften sozusagen sich wieder einzuverleiben und vorgesehene Nutzungen auf Eis zu legen. Kamen noch 13 weitere dazu. Das ist insofern sehr, sehr relevant und betrifft Baden-Württemberg ganz direkt. Ich habe mir das mal angeguckt, was da in Baden-Württemberg betroffen ist. Der absolute Kracher ist Heidelberg. Heidelberg hat mit den Planungen des Patrick Henry Village angefangen. Da hätten Wohnraum für 10.000 Menschen entstehen sollen. 10.000 Leute in einer Stadt wie Heidelberg mit horrenden Mieten. Okay, also kannst du auf Tübingen übertragen, das wird so einer Stadt gut tun. Und es ist jetzt tatsächlich die explizite Ansage in der letzten Antwort der Bundesregierung, dass Patrick Henry Village ist insbesondere angesichts seiner Größe, seiner militärischen Vornutzung und Lage im Raum voraussichtlich besonders geeignet für eine Wiedernutzung durch das Militär. Das heißt, es wird kommen. In Speyer war jetzt die erste Kaserne, die eigentlich zivil hätte genutzt werden sollen, oder großes Kasernengelände, wo die Bundeswehr jetzt explizit gesagt hat, das werden wir jetzt nutzen. Das finde ich ein relativ anschauliches Beispiel, wie sich dieser Militarismus bis runter in die Städte eigentlich reinfrisst und ganz schön gravierende Auswirkungen haben kann. Zwei weitere Beispiele: Schwetzingen war ein Wohngebiet für 1.800 Leute geplant, Ellwangen auch 1.800 Leute. Bei uns in Tübingen ist es ein bisschen weniger spektakulär, da ist es dann hier der Schintau ist halt eine Auswirkung, weil der wird erstmal nicht gebaut werden. Das finden jetzt, glaube ich, Leute unterschiedlich gravierend. Aber sagen wir mal, jetzt hier ist jetzt nicht die große. Ich habe letztens einen Vortrag in meiner Heimatstadt gehabt, da war es noch schlimmer. Das war irgendein Munitionsding auf dem Land, das keine Sau interessiert hat, was da zurückgenommen wurde. Aber gerade diese, gerade überall, wo Kasernen waren, da ist es halt richtig krass, weil da eigentlich die zivile Nutzungsplanung schon weit fortgeschritten ist und Geld investiert wurde. So, jetzt komme ich ein bisschen zum Kronjuwel, was die Landesregierung so verbrochen hat im letzten Jahr. Die Bundeswehr will natürlich auf diesen Kasernengebieten oder sonst was, die müssen natürlich schnell auch ausgebaut, hergerichtet, instand gesetzt werden, um die neuen Rekrutinnen und Rekruten da einigermaßen unterbringen zu können. Deswegen wurde ein neues Gesetz auf den Weg gebracht. Nicole Razavi, die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, ich muss das wörtlich vorlesen, das gibt man sonst gar nicht, das muss man sich mal geben, Also zum Inhalt des neuen Gesetzes, Baugesetzes für die Bundeswehr. Wir befreien die Bundeswehr beim Bau von Anlagen, die der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands dienen, von allen materiell-rechtlichen Vorschriften des Landes. Das betrifft unter anderem das Bauordnungsrecht, das Denkmalrecht, das Straßenrecht, das Wasserrecht und das Naturschutzrecht. Das ist schon ein Kracher. Also früher hatte man unter diesem komischen Bauturbo einverstanden, dass die Bundeswehr die Genehmigungsverfahren nicht durchlaufen muss, aber sich an geltendes Recht halten. Das ist die Bundesebene. Die Landesebene sagt im Prinzip, es ist auf diese ganzen Gesetze, ist gepfiffen für die Bundeswehr. Und was das alles betrifft, wird dann auch noch gesagt. Vorhaben, die der Landesverteidigung dienen, sind im Sinne des Gesetzes alle Anlagen, die unmittelbar der Landesverteidigung dienen, wie zum Beispiel Gefechtsstände, Geschützstellungen, Funkanlagen, Flugplätze, Kasernen, Versorgungslager. Nach Höchstrichter, die Recht sprechen können, darunter aber auch zum Beispiel Wohnsiedlungen für Militärpersonen und ihre Angehörigen fallen. Das alles wird jetzt sozusagen von jeder Rechtsnorm ausgenommen. Das finde ich eine relativ weitgehende Maßnahme, die man da ausgeheckt hat. Ein weiterer Bereich, wo sich derzeit was in der Landespolitik abspielt, ist das, was man irgendwie versucht hat, mit Gegenkonversion mal ein bisschen begrifflich zu fassen. Also während man sich viele Jahre und Jahrzehnte eigentlich Gedanken gemacht hat, wie man eine Rüstungsindustrie in zivile Produktionsformen überführen kann, sind wir gerade vor dem Phänomen einer Gegenbewegung sozusagen. Die nimmt auch in Baden-Württemberg verschiedene Formen an. Eine Form ist, dass Unternehmen, die früher so gut wie gar nicht in Rüstung investiert hatten, wie zum Beispiel Porsche, jetzt einen deutlich höheren Anteil einfach in die Rüstung versuchen, irgendwie drüber zu schieben. ZF Friedrichshafen ganz ähnlich, Daimler auch ganz ähnlich. Die weitestgehende Geschichte ist Trumpf aus Ditzingen. Trumpf hat noch nie meines Wissens in Rüstung gemacht und jetzt vor kurzem meinte dann Trumpf-Chef Peter Leibinger, auch wir in der Wirtschaft müssen unseren nötigen Beitrag zu einer wehrhaften Demokratie neu bewerten und damit den Wert der Verteidigungsfähigkeit, das ist ja irgendwie ein bisschen unbewusst, und der notwendigen Güter innerlich bejahen. Also Trumpf hat jetzt die ersten Rüstungsprojekte auch tatsächlich beschlossen. Das ist ein deutschlandweiter Prozess, das ist jetzt nicht auf Baden-Württemberg begrenzt, aber findet eben auch hier statt. Was jetzt noch nicht passiert ist, ist, dass für die Rüstungsindustrie ein Gesetz in Baden-Württemberg verabschiedet wurde, was analog zu dem hier für die Bundeswehr wäre. Also das Abräumen aller rechtlichen Schranken, dass man auch die Rüstungsindustrie sozusagen sich da nach Gusto ausdehnen kann. Da hängt man im Augenblick Bayern hinterher. Das wird man aber, glaube ich, nach der Wahl dann schließen. Also in Bayern ist ein Gesetz jetzt im Landtag auf jeden Fall. Das wurde dann so beschrieben: Wenn Unternehmen ihre Produktionslinie oder Entwicklung ausbauen wollen, können sie von landesrechtlichen Vorschriften befreit werden, etwa bei Bauordnung, Naturschutz, Emissionsschutz oder Wasserrecht. Beim Denkmalschutz soll es Vereinfachungen geben. Das ist wie gesagt Bayern, kann man aber davon ausgehen, dass das dann Baden-Württemberg nicht lang auf sich sitzen lassen wird. Zumal es von Kretschmann, das hat Maria ja gerade auch schon zitiert, eine flammende Umarmung der Firmen gibt, die jetzt sozusagen vormals zivil waren und jetzt in Rüstung machen wollen. Ich lese es trotzdem nochmal vor. Wir wollen, dass sich unsere Wirtschaft auf diesem Feld engagiert, Rüstung. Und deshalb möchte ich mich an dieser Stelle einmal konkret an die Unternehmerschaft unseres Landes wenden und Ihnen zusichern, Sie haben hier die volle Rückendeckung der Landesregierung. Sie haben sie dann, wenn sie bereits im Bereich von Sicherheit und Verteidigung tätig sind. Und sie haben sie dann, wenn sie bislang rein zivil tätig sind und nun darüber nachdenken, auch einen Beitrag im Bereich Sicherheit und Verteidigung zu leisten. Auch das ist erwünscht, auch das ist gewollt. Ich bin ein bisschen verärgert, dass diese Rede von Kretschmann also wirklich so gar nicht wahrgenommen wurde. Irgendwie. Also ich denke auch, dass so manch ein grüner Kreis, wo man zumindest ein leichtes Bauchkrummen hätte kriegen können, wenn das irgendwie gelungen wäre. Das ist wirklich in dieser Art und Weise, Rüstungsindustrie auch zu umarmen, ist jetzt schon eine ganz schöne Nummer. Wie gedacht, irgendwie bin ich nicht ganz im Zeitplan, ich bin nämlich schneller. Ist überhaupt nicht beabsichtigt, eine Wahlempfehlung zu geben. Ich werde auch keine Bibelverse zitieren. Aber eine Sache ist ja relativ klar irgendwie, und das braucht man jetzt auch keinen Hinterhaus machen, wer die Grünen wählt, irgendwie, der ist friedenspolitisch verbrannt. Und das ist auch unter einem Cem Özdemir der Fall, der sein Herz für die Truppe auch schon, das war glaube ich vor dem 24.02. auch schon recht früh in Form von mehreren Aktionen kundgetan hat. Und ich gehe da auch davon aus, dass es relativ wurscht ist, ob wir Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz haben in dem Bereich. Alle Leute, die glauben, da sogar über irgendeine Leihstimme oder irgendwas nochmal einen Grünen irgendwie Ministerpräsidenten verhelfen zu wollen. Naja, deswegen so viel von meiner Seite aus und schmeiße ich gleich den Ball zu dir noch rüber, Mario, oder?
Genau, also ganz ohne schicke Folien und Cartoons von Arno würde ich kurz ergänzen bei der angesprochenen spektakulär frechen Regierungserklärung hatte Kretschmann auch angekündigt, einen Innovationscampus Sicherheit und Verteidigung in Baden-Württemberg aufzubauen. Das hatte allerdings, wie sich später ein bisschen herausgestellt hat, durchaus auch schon eine Vorgeschichte. Also es wurde ein entsprechender Lenkungsausschuss kurz davor, ich glaube April oder Mai 2025, ins Leben gerufen. Und es gab ab Mitte 2024 schon zwei Treffen der Landesregierung. Zuerst mit der Rüstungsindustrie und später mit dem Landeskommando, also sozusagen die föderale Abbildung der territorialen Struktur der Bundeswehr. Zu den Landeskommandos gehören unter anderem diese Rekrutierungsstellen, aber auch das, was früher oder Zivilschutz heißt, als auch die ganze zivil-militärische Zusammenarbeit im Inland, also die Zusammenarbeit mit den entsprechenden Behörden auf Landes-Kommunalebene. Und dann wurde ein runder Tisch Sicherheit und Verteidigung gebildet mit Vertretern der Unternehmen. Beteiligt waren da, sind da unter anderem Airbus und Hensoldt, aber auch ein bisschen weniger bekannte Player mit Vertretern von Verbänden. Das habe ich jetzt noch nicht rausfinden können, wer da dabei war. Mit dem Landeskommando selbst, mit der Landesregierung, den Forschungsinstituten. Das sind in jedem Fall die entsprechenden Fraunhofer-Institute, unter anderem in Stuttgart und Karlsruher Umland und die Institute des DLR, Deutsches Zentrum Luft- und Raumfahrt. Und eben der Industrie. Konkret zu diesem Innovationscampus ist bis jetzt noch relativ wenig bekannt. Genannt werden immer die gleichen vier thematischen Schwerpunkte: Luft- und Raumfahrt, Quantencomputing, KI und autonome Systeme. Ich finde am deutlichsten betont oder am konkretesten umgesetzt wird es, glaube ich, im Bereich oder sichtbarsten Luft- und Raumfahrt. Da gibt es einen sehr starken und auch schon rüstungs- und Airbus-nahen Schwerpunkt an der Uni Stuttgart, konkret auf dem Campus Fahingen. Und deswegen wird auch von der Landesregierung gesagt, vielleicht gibt es das mittlerweile auch, aber das sozusagen das Hauptbüro dieses Forschungscampus in Stuttgart ziemlich sicher da in dem Pfaffenwaldring bei Fahingen entstehen wird. Da ist eben auch die Luft- und Raumfahrt. Es soll auf jeden Fall, das ist das konkretest benannte, so einen Hyperschallkanal gebaut werden. Das wird auch richtig teuer. Wo der entsteht, ist nicht konkret gesagt. Ich könnte mir das auch gut da in Fahingen vorstellen. Da ist auch einer der Sitze vom Deutschen Zentrum Luft- und Raumfahrt, die sehr viel machen zu Laseranwendungen in Luft- und Raumfahrt. Die haben unter anderem auch schon länger ein Projekt, wie man Weltraumschrott entsorgen kann, indem man den per Laser vom Himmel holt. Das kann man dann natürlich auch mit Nichtschrott theoretisch so machen. Ich verstehe das nicht. Vielleicht versteht es hier irgendwer. Es geht wohl darum, mit gepulsten Lasern kann man wohl die Geschwindigkeit der Satelliten reduzieren und dann stürzen die ab. Also wenn mir das irgendwann mal jemand erklären kann, so dass ich es verstehe. Und darüber hinaus sind die Gedanken an mehreren Universitäten, so quasi so Verbindungsstellen zu schaffen, die dann die Wünsche von Militärrüstungsindustrie an die Universitäten rantragen und natürlich, wie es gerade der Sprech und leider auch die Praxis ist, da jede Menge so Start-up-Kooperationen zwischen bestehender Rüstungsindustrie, Automobilindustrie, die vielleicht so halb will, Bundeswehr und Forschung da zu etablieren. Da gibt es auch das ist ein relativ übliches Phänomen, ich weiß gar nicht, wie man es so richtig benennen soll, also so halb privat, aber öffentlich finanziert, so Vernetzungsstellen, die als Unternehmen quasi auch als Start-up quasi fungieren und die ganze Zeit so Business-Events machen und Leute zusammenbringen. Kurz gesagt, habe ich es auf der Kundgebung gerade auch so im Grunde genommen, wird jetzt mit öffentlichen Geldern das Geschäft der Rüstungslobby übernommen. Also wo die früher sozusagen Leute dafür bezahlen mussten, um an Land und Universitäten und so weiter ranzutreten, wird das jetzt vom Land sozusagen finanziert, solche Strukturen. Bezeichnend und auch typisch ist natürlich, dass, nicht natürlich, aber der Aufbau dieses Forschungscampus wird finanziert aus dem Fonds für regionale Entwicklung der Europäischen Union. Also ein explizit ziviler Fonds, finde ich eigentlich auch frech, nachdem man jetzt die Gelder für Rüstung unbegrenzt und Schuldenaufnahme, dachte ich eigentlich, dass es eher andersrum laufen wird, aber dass man sich weiter bei zivilen Finanzierungsmechanismen bedient, um so einen Scheiß zu machen, ist nochmal was anderes. Und InvestBW, das ist sozusagen der Fördertopf des Wirtschaftsministeriums, hat und ist auch schon vor der Regierungserklärung begonnen, sozusagen in seine Calls für sozusagen Zukunftsprojekte aus Industrie und Forschung den Bereich Verteidigung auch im Mai 2025 erstmals aufgenommen. Aufsitzen soll, oder es wird explizit auch betont, in den zuvor vorangegangenen Jahren etablierte Projekte der Forschungsförderung in Baden-Württemberg. Da gibt es im explizit genannten Bereich KI immer natürlich das Cyber Valley. Der eine Standort des Cyber Valley, das Max-Planck-Institut für intelligente Systeme, sitzt ja auch am Pfaffenwaldring in Stuttgart-Vahingen, aber konkret benannt wurden bislang weder Tübingen noch das Cyber Valley noch irgendwas, was, glaube ich, schlicht damit zu tun hat, dass das Ding ja nicht so richtig fliegt. Also die halten sich immer noch für Europas größte Forschungskooperation, aber außer dass da viel Geld reingesteckt wurde, macht es nicht eine große Welle. Was ganz konkret als wichtiger Standort im Gespräch ist und sicher auch sein wird, ist das KIT in Karlsruhe. Also ich glaube, neben dem Campus Fahing, Stuttgart-Fahing, wird vor allem das KIT, da wird auch viel mit KI gemacht, da wird auch mit KI in Kooperation mit Rüstung, Hensoldt zum Beispiel, aber auch kleineren Unternehmen und auch mit Israel viel zusammengearbeitet. Die waren erst im Sommer letzten Jahres zusammen mit der Helmholtz-Gesellschaft in Israel und haben damit eine Forschungskooperation nochmal auf der Ebene Karlsruhe und Israel angestoßen, gerade im Bereich dieser KIs. Ich wollte ja jetzt einen ganz kurzen Input machen.
Ich war so kurz.
Ich bin erstaunt, dass es mir jetzt doch so viel einfällt. Vielleicht an der Stelle dazu zu Ende. Ich finde ganz wichtig noch zu erwähnen, aber das haben hier wahrscheinlich alle auf dem Schirm, dass die grün-schwarze Landesregierung sich hier für die Einführung der Software Palantir von Palantir, diesem Riesenunternehmen, hinter dem Peter Thiel steckt, entschieden hat, das auch in anderen Ländern schon angewandt wird, dessen Anwendung eigentlich mehrfach vom Verfassungsgericht und niederen Gerichten für illegal erklärt wurde. Das wird trotzdem gemacht. Ist auch interessant, weil offiziell hat man sich nicht für diese Software entschieden, sondern es hat irgendein Beamter im Innenministerium den Vertrag unterschrieben. Davon wusste wohl der Innenminister gar nichts, aber dann hatte man diesen Vertrag schon unterschrieben für die Software 25 Millionen. Dann hat man festgestellt, die kann man nicht nutzen nach geltendem Polizeirecht, weil das geltende Polizeirecht den Zugriff auf verschiedene Datensätze regelt. Also der Zugriff auf Daten von Verdächtigen darf nur unter bestimmten, der Zugriff auf Daten von Zeuginnen, der Zugang auf Daten von irgendwelchen Fingerabdrücken, das ist geregelt. Und weil man dann aber diesen Vertrag unterschrieben hatte, hat man halt beschlossen, jetzt die Polizeigesetze entsprechend zu ändern, dass man das doch nutzen kann. Und die Grünen, die angeblich am Anfang dagegen waren, kennt man ja mittlerweile auch schon, haben dann auch dieser Polizeigesetzänderung zugestimmt. Es gab eigentlich recht lautstarke, heftige Proteste dagegen, aber das ging dann am Schluss so schnell, dass es halt doch auch durchgesetzt wurde, teilweise auch gegen Widerstand. Ich fand auf den Protesten auch recht klar feststellbar, dass die SPD, ich weiß gar nicht, wie sie am Schluss abgestimmt hat, aber da zumindest in Regierungsverantwortung auch nicht anders gehandelt hätte.
Sie hat tatsächlich geschlossen dagegen gestimmt.
Ja, aber also der Vertreter der SPD, der da auf dieser Kundgebung gesprochen hat, hat gesagt, er möchte jetzt hier mal die Empörungshöhe deutlich runtersetzen und die Polizei braucht die richtige Ausstattung und so weiter. Wenn man das schon aus der Position der Opposition macht, bleibe ich trotzdem bei meiner These. Danke für die Ergänzung. Palantir ist eben das gleiche Softwareunternehmen, das die Ukraine in seiner Kriegführung stützt, dass die so Projekte wie die Eastern Flank, die Terrence Line, was eine automatisierte Kampfzone an der NATO-Ostflanke einführen will und so weiter, was da jeweils die Software liefert und diese bei der Software oder dieser sogenannten künstlichen Intelligenz, die dahinter steckt, ist explizit sozusagen, also die Grundlage für die militärische Anwendung ist auch die Auswertung, Massenauswertung von Daten, die aus dem zivilen oder polizeilichen Bereich genau durch solche Projekte reinkommt. Also das heißt letzten Endes, durch die Auswertung baden-württembergischer Polizeidaten werden letzten Endes die Systeme für automatisierte Kriegführung in der Ukraine und sonst wo weiter trainiert.
Die ganze Wahrheit auf www.radiofrei.de.
Que onda?
Onda Info.
Stimmen aus Lateinamerika.
Willkommen bei Onda Info. In der heutigen Sendung berichten wir über aktuelle politische und gesellschaftliche Themen aus Lateinamerika und aus der migrantischen Community in Berlin. Wir lassen betroffene Menschen und AktivistInnen zu Wort kommen. Zuerst geht es um illegale Adoptionen in Chile zwischen den 60er und 90er Jahren. Viele Kinder wurden ihren Familien weggenommen. Bis heute suchen Mütter und Kinder nach der Wahrheit. Eine AktivistInnengruppe, Hijos y Madres del Silencio, ist gerade auf Besuch. Sie kämpfen für Aufklärung und Gerechtigkeit. Dann blicken wir nach Kuba. Dort verschärft sich die Energiekrise. Gleichzeitig wirkt die wirtschaftliche Blockade weiterhin stark. In Berlin gab es dazu eine Demonstration. Menschen gingen auf die Straße, um gegen die Blockade zu protestieren und Solidarität zu zeigen. Im dritten Beitrag hören wir Stimmen aus El Salvador. AktivistInnen berichten über den Ausnahmezustand, der seit Jahren gilt. Viele Menschen fühlen sich sicherer. Aber zu welchem Preis? Wir fragen nach den Folgen für Menschenrechte und Freiheit. Zum Schluss gibt es einen kurzen Bericht von Radio Matraca. Es geht um den Besuch von Boca Floja in Berlin, ein mexikanischer interdisziplinärer Künstler afroindigener Herkunft. Wir hören auch einen kleinen Ausschnitt aus seinem neuen Album. Bleibt dran!
Über 20.000 Neugeborene und Kinder wurden zwischen den 1960er und 1990er Jahren aus Chile in Länder des globalen Nordens in Adoption gegeben. Vielen leiblichen Müttern wurden dabei die Kinder weggenommen. Chilenische Gerichte sprechen mittlerweile von Kindesraub und kriminellen Vereinigungen. Die Opfer suchen bis heute nach ihren Angehörigen, auch in Deutschland. Ende Februar in Berlin. Zwei Chileninnen sind zu Besuch in Deutschland. Die Aktivistinnen Marisol Rodriguez und Ana María Olivares sitzen im Vorstand des Vereins Hijos y Madres del Silencio, zu Deutsch etwa Kinder und Mütter des Schweigens, kurz HMS. Sie erzählen vom Beginn ihrer Arbeit.
Als die mittlerweile erwachsenen Kinder aus dem Ausland in Chile ihre leiblichen Eltern suchten, brachten sie alle ihre Dokumente mit. Sie dachten, ihre Adoption sei legal. Wir fanden also in Chile die leiblichen Mütter, doch diese sagten, ihr betrügt mich, mein Sohn ist gestorben. Ihr Engel, der angeblich im Himmel war, kam plötzlich aus einem anderen Land.
Die Aktivistinnen bemerkten, vielen Müttern hatte man nach der Geburt erzählt, ihr Kind sei tot geboren. Der Leichnam wurde ihnen allerdings nie ausgehändigt. Es hieß, er sei für medizinische Zwecke bestimmt. Anderen Müttern nahm man die Kinder schlichtweg weg und sagte, sie hätten nun eine bessere Zukunft.
Wir haben recherchiert und mehr als 20 Länder gefunden, in die Kinder gebracht wurden. Eines davon ist Deutschland. Hier wissen wir bis heute nicht, wie viele Kinder hingebracht wurden. Aus anderen Ländern haben wir mittlerweile Zahlen. Nach Schweden gelangten 2.200 Kinder, nach Frankreich 1.716. Allein in Sardinien, in Italien, zählen wir bislang 500 Adoptierte.
Solo en la isla de Cerdeña, en Italia, hay 500.
Im Publikum sitzt Hector Mangelsdorf, der in diesem Kontext mit seinem Vornamen angesprochen werden will.
Geboren wurde ich 1973 in Chile und meiner leiblichen Mutter im Alter von ca. 9 Monaten von den damaligen Autoritäten gewaltsam entrissen und schließlich zur Adoption freigegeben. Adoptiert hat mich dann ein deutsches Ehepaar, wobei heute schwer nachzuvollziehen ist, ob sie sich der illegalen Umstände dieses Prozesses bewusst waren. HMS habe ich es zu verdanken, dass ich letztes Jahr nach über 50 Jahren meine leibliche Mutter wiedergefunden habe. Für mich ist es eine unglaubliche Bereicherung, meine leibliche Mutter wiedergefunden zu haben. Und dazu kamen ja auch schlagartig 4 Schwestern und ein Bruder mit all den Kindern, Cousinen, Cousins, Onkel und Tanten. Viele offene, teils subtil bohrende Fragen und Ungewissheiten nach der eigentlichen Herkunft, den eigentlichen Wurzeln, sind für mich nun beantwortet. Und für meine leibliche Mutter war es immens wichtig, mir endlich von Angesicht zu Angesicht versichern zu können, dass sie mich niemals, niemals freiwillig weggegeben hat.
Der chilenische Staat hat sich mittlerweile dem Thema angenommen. Im Juni 2024 erklärte der mittlerweile abgetretene Präsident Gabriel Boric:
Es ist sehr schwerwiegend und trotzdem weiß man wenig über die Zwangsadoptionen, die zwischen den 60er und 90er Jahren stattgefunden haben. Wir glauben, dass mehr als 20.000 Kinder betroffen sein könnten. Die Familien brauchen Unterstützung, um sich wiederzufinden und ihre eigene Geschichte und Identität kennenzulernen.
Noch kurz vor dem Ende seiner Amtszeit überhändigte Boric den Aktivistinnen von HMS einen Abschlussbericht. Dort wurde festgestellt, dass es sich bei den irregulären Adoptionen um Menschenrechtsverletzungen handelte. Deswegen sollte der Staat in einer eigens einberufenen Kommission die Vorgänge weiter untersuchen und Maßnahmen zur Wiedergutmachung vorschlagen, so der Bericht. Bereits im Juni 2025 wurden die ersten 6 Personen in einem Gerichtsverfahren verurteilt. Der zuständige Richter sah es als erwiesen an, dass die Beschuldigten eine kriminelle Vereinigung bildeten, um Kinder zu stehlen und an ausländische Ehepaare zu übergeben. Die chilenische Historikerin Karen Alfaro forscht zu dem Thema und verbindet es mit der von 1973 bis 1990 herrschenden Militärdiktatur in Chile.
Ich glaube, dass zu jener Zeit Druck herrschte, um die Kinderarmut zu reduzieren. Durch diese Adoptionen musste der Staat weniger Geld in die Unterstützung der Kinder stecken. Dieser Druck wurde zum Auftrag für Auslandsadoptionen. Dadurch konnte die Diktatur die Zahlen der Kindersterblichkeit reduzieren und sich gleichzeitig armer Kinder entledigen. Das System wurde von Richterinnen organisiert, die eng mit wohltätigen Organisationen der Diktatur zusammenarbeiteten. Hinter den Richterinnen stand ein System, das es ermöglichte, möglichst früh schwangere Frauen zu erkennen und ihnen nach der Geburt die Kinder wegzunehmen.
Auch in Empfängerländern hat ein langsames Umdenken begonnen. Bereits 2023 entschuldigte sich die Schweiz, da die Botschaften von Unregelmäßigkeiten gewusst hätten und trotzdem untätig blieben. Auch innerhalb des Landes hätten die Adoptionsbehörden bei der Kontrolle von Auslandsadoptionen versagt, so der Schweizer Bundesrat im November 2023. Die deutsche Bundesregierung hat bislang zum Thema geschwiegen. Dazu Marisol Rodriguez.
Auch nach Deutschland sind Kinder gekommen, die nie legal in Adoption gegeben wurden. Es ist die Aufgabe der Staaten, die Kinder empfangen haben, hier zu helfen und Nachforschungen anzustellen.
Marisol Rodriguez und Ana María Olivares haben sich deshalb auch mit dem Auswärtigen Amt in Berlin getroffen. Nach dem Treffen erklärt Rodriguez am Telefon:
Fueron muy amables.
Sie waren sehr nett. Man weiß, dass wir die Ersten sind, die sich aufgrund des Themas an Sie wenden. Allerdings behauptete das Auswärtige Amt, keine Informationen bezüglich illegaler Adoptionen zu haben. Das ist merkwürdig, denn wir kennen Personen, die illegal aus Chile adoptiert wurden. Nach dem Treffen haben wir ihnen weitere Informationen von der laufenden juristischen Aufklärung geschickt. Ich hoffe, dass das Auswärtige Amt seine Haltung überdenkt und eigene Untersuchungen durchführt.
Das Auswärtige Amt schreibt seinerseits auf Anfrage: Uns liegen keine Hinweise vor, dass die Botschaft Santiago von einem möglichen Kinderhandel zum damaligen Zeitpunkt gewusst hat. Konkrete Vorwürfe der Untätigkeit sind uns nicht bekannt. Über den konkreten Inhalt des Gesprächs mit Marisol Rodriguez und Ana María Olivares möchte das Auswärtige Amt nichts sagen. Für den adoptierten Héctor ist das enttäuschend.
Ein Rechtsstaat wie die Bundesrepublik hat die Verantwortung und die Pflicht, Unregelmäßigkeiten, illegale Praktiken und Rechtsverstöße in ihren Behörden aufzuklären, aufzudecken und Konsequenzen daraus zu ziehen.
Irreguläre Auslandsadoptionen sind trotz einzelner Initiativen in Deutschland kaum bekannt. Im Gegensatz zu seinen Nachbarländern weigert sich die Bundesregierung hier, Untersuchungskommissionen einzusetzen und Archive zu öffnen. Doch nur so kann aufgeklärt werden, welches Wissen der Bund schon in den 70er und 80er Jahren zur Problematik hatte. Es wäre ein Stück weit Gerechtigkeit für die Opfer, die teils seit Jahrzehnten nach ihren Angehörigen suchen.
Ende März versammelten sich etwa 200 Menschen vor der US-amerikanischen Botschaft in Berlin, um gegen die US-Interventionen in Lateinamerika und die Blockade gegen Kuba zu protestieren. Ein breites Bündnis, Hände weg von Lateinamerika, gründete sich nach dem Angriff auf Venezuela Anfang 2026, um die Kräfte zu bündeln, erklärt Tuck vom Bloque Latinoamericano.
Wir haben die Kampagne Hände weg von Lateinamerika, Territorios en Resistencia, gestartet nach dem Angriff auf Venezuela unter Entführung von Nicolás Maduro und Cilia Flores. Und gleichzeitig haben wir natürlich schon gewusst, dass es jetzt nicht dabei bleiben würde mit dem Angriff auf Venezuela, sondern dass es nur der Anfang ist eines verstärkten Anspruchs auf Alleinherrschaft über Lateinamerika durch die USA und dass das bedeuten würde, dass die USA weitere Schritte in die Richtung gehen würden. Und wir wollten etwas aufbauen, was quasi einerseits die ganzen verschiedenen verstreuten Initiativen zusammenbringt, aber eben auch etwas, was Menschen zusammenbringen kann über einzelne Länder hinaus.
Die Stimmung ist ausgelassen. Musik, Redebeiträge, Gesang und viele Transparente. Die Message ist klar. Hände weg von Kuba. Aber auch deutlich zu spüren, es reicht.
Die Blockade, die Trump jetzt noch einmal verschärft hat, zielt unverhohlen darauf ab, eine humanitäre Krise auszulösen, Leid und Verzweiflung den Menschen von Kuba zu bringen und ihre Regierung zu stürzen. Mehr noch, es soll das Symbol Kuba stürzen. Die Welt ist in Aufruhr. Iran, Palästina, Kurdistan, der Angriff auf Venezuela und eben Kuba. Und ich denke, wir kennen alle das Gefühl von Ohnmacht und Überforderung im Angesicht von all dem. Aber von alleine wird die USA nicht aufhören. Sie ist ein Imperium im Abstieg, das mit aller Kraft versucht, seine Stellung zu verteidigen. Dieses Jahr finden in Lateinamerika Präsidentschaftswahlen in verschiedenen Ländern statt. In Peru, in Kolumbien, in Haiti und Brasilien. Und die USA wird sich in jede einzelne von diesen Wahlen einmischen, um den Kontinent, seine Menschen und seine Reichtümer zu unterwerfen. Wenn wir alle getrennt voneinander kämpfen, dann sind wir wirklich ohnmächtig. Aber gemeinsam sind wir eben nicht machtlos.
Außerdem hat das Bündnis eine Spendenkampagne gestartet. Licht und Energie für Kubas Krankenhäuser. Tuck erklärt warum.
Einerseits, weil wir ein Projekt gesehen hatten, das Solarpaneele auf die Dächer von Kubas Krankenhäuser setzen möchte, um denen eine energetische Unabhängigkeit von Erdöl zu geben und sie weniger anfällig für diese Art von Blockade und letztlich Erpressung zu machen. Und damit, um eben ganz konkret auch Menschenleben zu retten. Und auf diesem Treffen sind tatsächlich dann auch viele KubanerInnen zusammengekommen, die dann die Kampagne Licht und Energie für Kubas Krankenhäuser gestartet haben, mit einem sehr humanitären Fokus, um es zu ermöglichen, dass Menschen auch mit unterschiedlichen politischen Ansichten sich beteiligen können, weil wir glauben, dass es sehr wichtig ist, diese direkte Hilfe zu leisten.
Auch Fernando ist Teil der Kampagne. Auf der Demo erklärt er uns,
das ist Teil einer begleitenden Kampagne. Zwei unserer Genossen sind gerade in Kuba, um den Konvoi nach Kuba und die Kampagne zu unterstützen. Ein Teil der Forderung ist die Beendigung der völkermörderischen US-Blockade gegen Kuba und solidarische Hilfe für die Bevölkerung, die diese so dringend benötigt.
Die zwei vom Bloque Latinoamericano, die gerade zur Unterstützung nach Havanna gereist sind, werden am 4. April in Berlin von der Reise berichten und eine Veranstaltung machen. Also wer mehr Infos haben möchte, findet die Kampagne vor allem auf Instagram unter Hände weg von Lateinamerika oder Licht und Energie für Kubas Krankenhäuser unter Energie für Kuba, ebenso auf Instagram.
El Salvador war lange bekannt für einen grausamen 12 Jahre langen Bürgerkrieg, später für blutige Bandengewalt. Inzwischen steht das kleine zentralamerikanische Land für einen autoritären Staatsumbau, der in der Region seinesgleichen sucht und doch immer mehr Nachahmer findet. Der 2019 zum ersten Mal gewählte, jugendlich wirkende Präsident Nayib Bukele, der sich einmal selbst als der coolste Diktator der Welt bezeichnete, verhängte vor 4 Jahren einen Ausnahmezustand, den das von ihm kontrollierte Parlament immer wieder verlängert. Bukele gelang es tatsächlich, die Bandengewalt einzudämmen und das Land in dieser Hinsicht sicherer zu machen. Doch dafür ließ er mehr als 80.000 Menschen, meist Männer, einsperren. Die meisten von ihnen sitzen jahrelang in Haft, ohne Anklage, ohne Gerichtsurteil, oft ohne Kontakt zu ihren Familien oder Rechtsbeistand.
Soy Gabriela Solórzano, soy parte del movimiento ambiental del Salvador.
Mi nombre es Samuel Ramírez, soy el fundador del movimiento de víctimas del régimen Movir.
Gabriela Solórzano und Samuel Ramírez sind zwei Aktive aus El Salvador, die es trotzdem wagen, die Regierung zu kritisieren und die sich nicht einschüchtern lassen wollen. Während des Bürgerkriegs von 1980 bis 1992 war Ramirez in der Guerilla-Organisation FMLN aktiv.
Pensamos que con la firma de la paz íbamos a vivir ya en un país sin violencia durante mucho tiempo.
Wir hatten gedacht, dass wir mit dem Friedensabkommen für lange Zeit in einem Land ohne Gewalt leben würden. Der Krieg der 80er Jahre hatte einen Grund, und zwar die Armut im Land. Aber als der Frieden kam, wurde die wirtschaftliche Situation nicht angegangen. Das Land wurde demilitarisiert, aber die Armut nicht bekämpft.
Während des Bürgerkriegs waren viele Familien in die USA geflüchtet. Manche Jugendliche, die dort aufwuchsen, begannen, sich in Banden zusammenzuschließen. Nach dem Ende des Krieges wurden sie von den USA wieder nach El Salvador abgeschoben und brachten das Bandenwesen quasi mit.
Am Anfang waren das keine gefährlichen Gruppen, aber dann begannen sie, Gebiete, Territorien zu kontrollieren, Menschen zu unterdrücken, Schutzgeld zu erpressen, die Familien zu bedrohen und umzubringen. Sie hatten keine Seele und kein Herz. Sie wurden zu Serienmördern.
Nach dem Ende des Bürgerkriegs in El Salvador wechselten sich die rechte Arena-Partei und die linke FMLN an der Regierung ab, aber es gelang keiner von ihnen, die Bandengewalt unter Kontrolle zu bringen. 2019 wurde Nayib Bukele zum Präsidenten gewählt. Der ursprünglich selbst aus der FMLN stammende Newcomer hatte versprochen, die Bandengewalt zu bekämpfen. Tatsächlich gelang es zunächst, die enorm hohe Mordrate im Land deutlich zu reduzieren. Laut Medienberichten gab es dafür ein heimliches Abkommen zwischen der Regierung und den drei größten Mara-Banden des Landes. Als im März 2022 das mutmaßliche Abkommen zerbrach und die Banden an nur einem Wochenende über 80 Menschen ermordeten, ließ Bukele den Ausnahmezustand ausrufen, der bis heute gilt. Die Folgen waren und sind Massenverhaftungen, massive Einschränkung der Grundrechte und eine Nulltoleranzpolitik gegenüber Straftaten. Dafür leben die Menschen nun in relativer Sicherheit. Das muss auch Samuel Ramirez anerkennen.
Bukele sagte, dass wir das sicherste Land wären und dass es keine Banden mehr gäbe. Und es stimmt, man spürt mehr Sicherheit. Aber die meisten Menschen wurden nur auf Verdacht hin verhaftet, weil sie in armen Gegenden leben. Es wurde also die Armut kriminalisiert und die armen Gemeinden, wo die Banden aktiv waren. Für das Regime gelten alle als verdächtig. Also haben sie den Sohn verhaftet, den Vater und den Großvater. Ganze Familien wurden mitgenommen. Deshalb suchen die Familien jetzt nach Hilfe, um die Unschuld ihrer Angehörigen zu beweisen.
Ramirez ist Gründer der Menschenrechtsgruppe Movir, die es seit Ausrufung des Ausnahmezustands vor 4 Jahren gibt. Da staatliche Institutionen untätig bleiben, übernehmen Organisationen wie Movir nun die Rechtsberatung für die vielen Angehörigen von Verhafteten. Was tun im Fall einer Verhaftung? An wen soll man sich wenden? Welche Papiere muss man mitbringen? Wie kann man beweisen, dass ein Angehöriger unschuldig ist? Etwa 8.000 Inhaftierte konnten ihre Unschuld beweisen und mussten freigelassen werden. Aber Zehntausende sitzen immer noch in Haft und niemand weiß, was mit ihnen passiert. Es gibt das berüchtigte Hochsicherheitsgefängnis Cecot und Frauengefängnisse, in denen Frauen sexuelle Dienste für Grundbedürfnisse leisten müssen. Laut Ramirez werden Inhaftierte als Arbeitskräfte etwa im Straßenbau ausgebeutet. Freigelassene berichten von Folter und unaufgeklärten Todesfällen. Und trotzdem erzielt Bukele bis heute hohe Beliebtheitswerte. Die Umweltaktivistin Gabriela Solorzano sieht den Grund dafür in der Schwäche der demokratischen Institutionen.
Esa debilidad generó esa idea de que servía la democracia.
Diese Schwäche hat eine Frage aufgeworfen. Was nützt uns die Demokratie, wenn unsere Gemeinden von den Banden kontrolliert werden? Also waren die jungen Leute und auch die Bevölkerung allgemein bereit, die demokratischen Institutionen, die ihnen nichts gebracht haben, für mehr Sicherheit zu opfern. Und das ist der Preis dafür. Der Ausnahmezustand wurde nicht nur genutzt, um Kriminelle zu verhaften, sondern auch Unschuldige oder Menschen, die aus Sicht des Staates irgendeiner Opposition angehören.
O personas que desde la narrativa estatal son colocadas en una idea de oposición.
Für das neue Image von El Salvador als Sicherheitshochburg Lateinamerikas zahlt die Bevölkerung einen hohen Preis. Denn der Ausnahmezustand wurde nicht nur benutzt, um Kriminelle zu verhaften. Es trifft auch Unschuldige oder Menschen, die aus Sicht des Staates irgendeiner Opposition angehören. Wie schafft man es, in so einer Situation als Menschenrechtler aktiv zu sein, ohne Gefahr zu laufen, verhaftet zu werden?
Ich habe schon im Krieg Menschenrechte verteidigt. Ich habe damals schon Familien vertreten. Und jetzt muss ich diese Leute gegen das Regime verteidigen. Das treibt mich an. Und ja, sie wollten auch uns verhaften. Ich wurde angegriffen von Funktionären, von Bukele, von Abgeordneten. Aber ich glaube, wir haben einen starken Rückhalt bei den Leuten. Sie glauben an uns. Ich werde hierbleiben, solange es geht.
Mitte Mai 2025 wurden die Aktivisten Alejandro Enriquez und José Ángel Pérez verhaftet. Wenige Tage später wurde die bekannte Rechtsanwältin Ruth López festgenommen. López gilt als eine zentrale Menschenrechtsverteidigerin in El Salvador. Amnesty International und andere setzen sich seitdem für ihre Freilassung ein. Die Verhaftung von Ruth López war für viele ein Schock. Solórzano berichtet.
Viele Umwelt- und Menschenrechtsaktivistinnen haben das Land verlassen. Im Mai ist eine regelrechte Welle von Leuten ins Exil gegangen, um nicht verhaftet zu werden. Denn die Verhaftung von einer so prominenten Person wie Ruth López war ein Einschnitt. Sie ist in Haft, obwohl sie keine Straftat begangen hat. Sie hat einfach nur offen die Verbrechen des Ausnahmeregimes angeprangert. Ihre Verhaftung hat uns alle schockiert.
Gabriela Solórzano engagiert sich unter anderem in der Frauenumweltschutzorganisation AMAES. Auch die Umweltschützerin ist Repressionen ausgesetzt.
Esas condiciones generan un clima y un ambiente de.
Durch diese Umstände wird klar, dass wir alle, die die Entscheidungen der Regierung in Frage stellen, in Gefahr sind. Denn der Ausnahmezustand kann gegen jede Person angewendet werden, die sich widersetzt oder offen Menschenrechtsverletzungen anprangert. So wie Samuel oder wir UmweltschützerInnen.
Trotz allem gibt es vor Ort Strategien, Ideen und kleine Freiräume, um aktiv gegen Unrecht und Umweltverstöße vorzugehen. Dennoch hoffen die AktivistInnen auf Hilfe von außen.
Am stärksten appellieren wir an die internationale Solidarität als Druckmittel auf unseren Staat. Im Moment haben wir im Land wenig Aktionsspielraum, denn unsere Regierung erhält viel Unterstützung aus der Bevölkerung, die bereit ist, für das Gefühl von Sicherheit ihre Rechte zu opfern.
Druck von außen kann helfen, dass die Menschenrechtsbewegung in El Salvador auch kleine Erfolge verzeichnen kann. Ende Dezember wurden Alejandro Enriquez und José Ángel Pérez wieder freigelassen. Im Februar veranstalteten Oppositionelle eine Kundgebung vor dem Gefängnis in Santa Ana. Dort sprach auch Samuel Ramírez.
En este centro penal también hay víctimas inocentes del régimen de excepción. Creemos que es justo y necesario que conozcamos la verdad de lo que pasa en este país.
Ebenfalls im Februar waren die deutschen Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut von der Linkspartei und Max Lux von den Grünen auf einer Informationsreise in El Salvador. Sie trafen sich mit Organisationen der Zivilgesellschaft und waren auch auf der Kundgebung vor dem Gefängnis in Santa Ana anwesend. Max Lux schildert seine Eindrücke.
Im Mittelpunkt unserer Reise standen die Situation der Menschenrechte, Zustand des Rechtsstaates und die politischen Gefangenen. Deswegen war es uns auch wahnsinnig wichtig, zum Gefängnis zu fahren, wo die meisten politischen Gefangenen sitzen und dort auch ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Gleichzeitig fand ich es auch wahnsinnig beeindruckend, den Mann von Ruth López zu treffen, ja, der sich unfassbar engagiert für die Freilassung seiner Frau, für alle politischen Gefangenen im Land. Und der sagt, bitte vergesst uns nicht, bitte unterstützt uns. Und genau das war unser Ansinnen bei dieser Reise.
Ruth López ist allerdings immer noch im Gefängnis. Ihre Untersuchungshaft wurde im Dezember um weitere 6 Monate verlängert. Auch Max Lux sieht die Rechtsstaatlichkeit in El Salvador nicht gegeben. Solange spricht sich der Abgeordnete dagegen aus, mit der Bukele-Regierung Geschäfte zu machen. Für Lux ist wichtig,
dass man die Menschenrechtsaspekte im EU-Assoziierungsabkommen mit Mittelamerika stärker stellt. Zweitens folgt natürlich konkrete nationale Menschenrechtspolitik aus Deutschland heraus gegenüber El Salvador für mich daraus. Und deswegen werden wir parlamentarisch uns auch weiterhin mit kleinen Anfragen da einbringen.
Auch Gabriela Solórzano hat eine klare Botschaft, was von Deutschland aus getan werden sollte, um zu versuchen, die Situation in El Salvador zu verbessern.
Es geht auch darum, einen anderen Teil von El Salvador zu zeigen, über den nicht berichtet wird. Die internationale Gemeinschaft und RegierungsvertreterInnen, zum Beispiel in Deutschland, haben die Möglichkeit, den Präsidenten für dessen Politik der Sicherheit auf Kosten der Menschenrechte zu kritisieren. Sie geben Gelder an El Salvador, die den Staat stärken und damit paradoxerweise diese autoritäre und antidemokratische Regierung legitimieren. Diese Gelder können an die Einhaltung der Menschenrechte gebunden werden. Wir richten uns auch an die internationale Gemeinschaft, die organisierte Zivilgesellschaft und Menschenrechtsgruppen, die seit Jahren solidarisch mit El Salvador sind. Sie sollen die Organisationen wahrnehmen, die den zu Unrecht Inhaftierten helfen und von ihren Regierenden fordern, genau zu schauen, was in El Salvador passiert.
Denn das, was im kleinen El Salvador passiert, kann auch Auswirkungen auf Europa haben, warnt Solórzano zum Abschluss.
Es geht darum, den Blick auf ein Land zu richten, das zwar sehr klein ist, aber in der ganzen Region zum Modell für den Aufstieg dieser autoritären Herrschaftsform wird. Und nicht nur in Lateinamerika, auch in Europa sind die faschistoiden und extrem rechten Regierungen auf dem Vormarsch, die uns so viel Schaden zugefügt haben.
Morgen geht's los. Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos.
Miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Boca Floja, ein mexikanischer Künstler, war in Berlin zu Besuch. Er präsentierte audiovisuelles Material und sein aktuelles Album. Seine Arbeit behandelt Themen wie Migration, Identität und Erinnerung im Zusammenhang mit einem kolonialen und imperialistischen System, das bis heute wirkt. Mit seiner Genehmigung hören wir einen kurzen Ausschnitt aus dem Song Sana Sana. Darin heißt es: Heile jedes Trauma in deiner Hemisphäre. Niemand weiß mehr als du über deine eigene Weltkarte. Träume vom Verbrechen und von der Strafe, von überwachenden Staaten mit strafendem Charakter.
Das war die Sendung Osmose mit Beiträgen freier Radios und ich hoffe, wir hören uns bald wieder auf dieser Frequenz, die natürlich noch weitere interessante Sendungen euch zur Verfügung stellt. Tschüss sagt Detlef.
Letztes Glas genießen wir den Augenblick. Ab morgen gibt's den Wein nur Wasser. Komm her und schenk uns nochmal ein. So viel wird morgen anders sein. Marie, die Welt wird langsam blasser. Die weißen Tauben sind müde. Sie fliegen lange schon nicht mehr. Sie haben viel zu schwere Flügel. Und ihre Schnäbel sind längst leer. Jedoch die Falken fliegen weiter. Sie sind so stark wie nie vorher. Und ihre Flügel werden breiter. Und täglich kommen immer mehr. Nur weiße Tauben fliegen nicht mehr. Bleib noch, Marie, der letzte Rest reicht für uns beide allemal. Ab morgen gibt's statt Brot nur Steine. Komm her und schenk uns noch mal ein, denn so wie heute wird's nie mehr sein. Marie, die Welt reißt von alleine. Die weißen